und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Hallo, mein Name ist Leo und Lynn, ich bin so happy, dass wir endlich wieder zusammen aufnehmen. Du bist von deiner gefühlten Weltreise zurück. Ich weiß, es war nur ein Monat, aber es hat sich zumindest für mich so lange angefühlt.
Es hat sich ehrlich gesagt auch für mich so lange angefühlt und es war so ein bisschen komisch, ne? Weil es waren 3 Wochen und früher, wenn man 3 Wochen verreist war, war man so, war gar nicht so lang. Und jetzt irgendwie diese Reise, die war wunderschön, aber die letzten Tage, ich hatte richtig Heimweh und habe alles so vermisst, weil erstens, die Spargelsaison hat in Deutschland begonnen und also, dass ich da in Australien bin, das konnte ich nicht ertragen.
Also, du hast vor allem Spargel vermisst und dann komme auch irgendwann ich in der Aufzählung. Ja. Aber das ist vollkommen verständlich, weil Spargelsalat ist eine leckere Sache.
Spargelsalat?
Ja, ich finde das voll geil. So.
Was ist denn Spargelsalat?
Ein Salat mit Spargel drin.
Ich esse natürlich Spargel mit Kartoffeln und Soße
Hollandaise. Das ist natürlich auch gut.
Aber nein, ich muss schon sagen, dich habe ich schon am meisten vermisst und Freddo vermisse ich auch ein bisschen. Also ist schon wieder schön, jetzt so richtig aufzunehmen.
Es fühlt sich viel besser an, weil ich kann auch direkt an deinem Gesicht deine Reaktion erkennen. Ich fand das zwar auch cool, dass du aus dem fahrenden Van was aufgenommen hast, aber so fühlt sich doch mal ein bisschen besser an. Und mein Leben ist wieder vervollständigt, wenn du in Deutschland bist. Und es fühlt sich alles schön an. Und es passt zu den Frühlingsgefühlen.
Ja, und Leo, ich bin ja auch ganz aufgeregt und wollte unbedingt wieder nach Deutschland kommen, weil wir sind ja für den Deutschen Podcastpreis nominiert mit Mord of X und auch mit True Love. Und es gibt einen Publikumspreis für Spannung. Und irgendwie, oh Mann, ey, ich würde mich so freuen, wenn wir den gewinnen, also wir als Exi-Community für Mord of X. Ich bin auch ein bisschen nervös.
Leute.
Ich weiß gar nicht, ob ich drüber sprechen will, weil ich habe voll Angst, dass wir nicht gewinnen.
Wir haben uns vorher ein paar Gedanken gemacht. Wie wollen wir über den Podcast-Preis sprechen?
Ja.
Wollen wir so cool sein und über dem Ganzen stehen und nur so einmal auf Instagram droppen, hey, es gibt einen Link? Oder, Leute, sind wir kleine Desperate Girls und wollen ihn bekommen und dafür brauchen wir euch, beziehungsweise im Endeffekt, aber das hasse ich auch, wenn Leute das sagen, muss ich. Ich wollte gerade so einen Move machen, so im Endeffekt gewinnen wir alle doch. Wir zusammen als Exi-Community gewinnen. Wenn Leute das sagen, denke ich mir so, naja, aber wo ist mein Preis? Dann gib ihn mir her. Also du hast ihn am Ende in deinem Büro stehen.
Ja, aber Leo, ich muss ja sagen, ich habe mal überlegt, wenn wir gewinnen, also wenn wir den Podcast-Preis gewinnen, was gewinnen dann die Exis? Weil ich finde, wir müssten auch irgendwas, keine Ahnung, uns irgendwas überlegen, dass wir sagen, wenn ihr so cool seid, wenn ihr wirklich, also es ist ja auch relativ easy, ne? Man klickt auf diesen Link, dann hat man schon abgestimmt. Aber wenn ihr wirklich rumgeht, die Handys eurer Omas klaut, eurer Familie und
abstimmt. Zur kleinen John Douglas Armee werdet.
Ja, was kriegt ihr dann? Weil ich finde irgendwie, der Preis steht, wie gesagt, am Ende bei uns und irgendwas müssen die Exis auch kriegen.
Willst du jetzt also hier zu einer Straftat übergehen und,
nein.
Und diesen Preis mit Bestechung oder sowas gewinnen?
Nein, ich will nur sagen, dass wenn wir gewinnen, dann bin ich so glücklich, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, was könnte man denn Cooles machen?
Wir machen so ein riesengroßes Picknick,
mit
wo wir alle
Exis
bekochen. Aber es wird,
ist zu groß.
Schwierig zu organisieren.
Das schaffen wir nicht. Wie wäre es mit Freibier?
Apropos Bier. Wir haben doch noch eine Sache, die nie veröffentlicht wurde. Leute, wenn wir gewinnen, sollen wir dann die Oktoberfest-Folge veröffentlichen.
Okay, ich muss ganz kurz sagen, ne? Also, wenn wir wirklich die Oktoberfest-Folge veröffentlichen, also dann muss ich mich schon sehr freuen vor über diesen Preis, damit die Schamgefühle sozusagen überdeckt werden.
Also an alle neuen Hörerinnen und Hörer, es gab mal eine Folge, die haben wir nie veröffentlicht. Wir waren ziemlich betrunken. Wir haben sie auf dem Oktoberfest aufgenommen und über alle Sachen gesprochen, die es sonst nie in die Folge geschafft haben, weil wir dann im nüchternen Zustand sowas wieder rausschneiden. Und danach war uns das so unangenehm, dass wir es nie veröffentlicht haben. Aber es gibt da draußen sehr viele Exis, die genau darauf warten. Und Leute, ja, vielleicht ist das unsere kleine Belohnung.
Ich muss auch sagen, wenn wir der preisgekrönte Podcast sind, dann können wir auch diese Folge droppen. Da ist auch alles egal. Dann habe ich auch alles erreicht in meinem Leben, was ich erreichen wollte. Also, wenn ihr abstimmt, würden wir uns riesig freuen. finde, wir könnten auch überlegen, dass irgendwie die Hälfte Oktoberfestfolge ist und die Hälfte eine normale Folge. Und die kommt halt zusätzlich, ne? Also ihr kriegt sozusagen, ihr würdet eine Folge mehr Mord of X kriegen. Also lohnt sich schon ein bisschen. Und wie gesagt, das ist ein Klick.
Ja, es ist ein Klick und vor allem, ihr müsst euch noch nicht mal mehr registrieren. Also das Ganze geht einfach so, ihr geht in die Folgenbeschreibung. Da packen wir euch den Link rein für True Love als Newcomer-Podcast und für Mord of X als Spannungspodcast. Und dauert nur wenige Sekunden und weder eine Anmeldung noch irgendwas anderes ist benötigt. Stimmt ab, stimmt vom Handy eurer Eltern ab, stimmt von wem auch immer ihr wollt ab. Ja. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir über den True Crime Fall reden, den es heute auf jeden Fall gibt, der nicht an irgendeinen Preis gekoppelt ist. Aber vorher hast du ja noch ein zu dumm zum Verbrechen.
Und jetzt kommen wir aber zu meinem zu dumm zum Verbrechen, was nicht nur ist, dass ich nachts um 12 Uhr auf TikTok bin und komische Theorien anstelle, sondern ich habe dir eins mitgebracht aus dem November 2005 und aus Amerika. Dort ist eine Geldfälscherbande aufgeflogen, weil sie einfach ihren Farbkopierer, mit dem sie das ganze Geld kopiert und vermehrt haben, den haben sie zur Reparatur gebracht, weil es da so einen Papierstau gab. Aber
das Papier war das Geld.
Das Papier war das Geld.
Da, okay.
Das heißt, der Drucker wurde aufgemacht in der Reparatur und die haben gesehen, ah, hier wurde aber viel Geld gedruckt. Und ja, dann wurde es schnell der Polizei gemeldet.
Also es gab dann wahrscheinlich noch kurze Diskussionen, machen wir uns gerade reicher, indem wir den Drucker reparieren und das ganze Geld darin behalten? Oder sind wir moralische Bürger und bringen ihn zur Polizei? Wahrscheinlich war das Geld nicht richtig brauchbar. Sonst hätte ich hätte überlegt kurz.
Leo, du wärst natürlich sofort zur Polizei
natürlich
gegangen.
Natürlich, ja, doch. Ich wäre sofort zur Polizei.
Ja.
Und damit, würde ich sagen, gehen wir zu meinem Fall über.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind wie immer unseren Werbepartnern sehr dankbar, weil wir so diese Recherche finanzieren konnten.
Und in diesem Fall großen Dank an Emma. Emma produziert Matratzen und wir sind total happy, dass wir mit Emma schon so lange zusammenarbeiten können und deswegen auch so eine Recherche überhaupt möglich ist.
Vor allem jetzt, weil wir haben uns ein bisschen eingesperrt für diese Recherche und ich habe bei Leo ein paar Nächte übernachtet. Und ehrlich gesagt habe ich einfach nur auf dem Topper geschlafen, auf dem Emma-Topper. Also alle Mord of X-Hörer und Hörerinnen wissen eh, ich liebe diesen Topper. Und sogar nur mit diesem Topper auf dem Boden habe ich geschlafen wie ein Baby.
Also kurz zur Information, das ist quasi eigentlich ja das, was ihr euch auf die Matratze drauflegt, damit es sich noch mehr anfühlt wie ein sehr gutes Hotelbett oder so. Aber weil ich kein Gästezimmer habe, habe ich einfach den quasi runtergenommen und dachte mir, ach Lynn, hält das schon aus. Und es hat total gut funktioniert anscheinend.
Also ich habe so gut darauf geschlafen. Ihr wisst, ich bin großer Emma-Topper-Fan. Sogar so großer Fan, dass ich meinen Eltern jetzt zu Mutter- und Vatertag auch ein Emma-Topper geschenkt habe.
Das war praktisch, dass das auch an einem Wochenende war und du konntest es beiden zusammen schenken.
Da haben die sich so, so drüber gefreut und fanden das richtig schön, weil jetzt schlafen die auch fantastisch.
Und falls ihr da draußen auch mal Emma ausprobieren wollt, dann habt ihr die Möglichkeit. Es gibt nämlich 100 Nächte Probeschlafen. Außerdem gibt es auch 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern dazu. Und ihr könnt euch mal durch die ganze Emma-Welt testen. Es gibt Kissen, es gibt Betten, es gibt Decken. Und es gibt gerade auch noch eine Rabattaktion mit bis zu 50% Rabatt. Aber nicht nur das, wir haben ja auch noch einen eigenen Code. Mit unserem Code auf X5, also AUFEX5, spart ihr nochmal 5% Rabatt auf alle Angebote auf emma-matratze.de. Geht einfach auf die Website, gebt den Code ein und falls ihr noch Fragen habt, schaut einfach nochmal in unseren Shownotes vorbei. Und jetzt geht es weiter mit dem Fall. Ja, und der Fall heute, Lynn, der hat sich tatsächlich in der Gegend zugetragen, wo wir auch für die Recherche waren. Also du kennst die Gegend eigentlich schon. Wir sind da zumindest ein paar Mal durchgefahren und du kannst ja vielleicht ein bisschen deine Eindrücke Revue passieren lassen und die Erinnerung abrufen und dann weißt du, in welcher Gegend wir uns heute befinden.
Ja, es war richtig schön da. Also Gott, wie beschreibe ich das denn? Es war irgendwie so ein bisschen verlassen. Und
malerisch.
Ja, ein kleines,
das war das Adjektiv.
Ja, ein kleines Dörfchen neben dem nächsten. Und du hattest so richtig alte Straßenlaternen, so verschnörkelte Häuser mit schönen Balkonen,
super viele Bauernhäuser und Bauernhöfe, die umgebaut wurden. Ja. Und was uns auch aufgefallen ist, und das wollte ich mal fragen, Leute, die öfter in Frankreich sind, ist das überall so, die Straßenlaternen leuchten anders. Es ist nicht dieses kalte, mechanische, grelle Licht wie hier in Deutschland, sondern alles so gelblich. Es ist direkt wie eine Filmkulisse. Ist das überall bei euch so in Frankreich?
Es sah wirklich aus wie im Film. Und die Menschen haben nur Französisch gesprochen. Und
wow.
Ich muss Englisch oder Deutsch ging gar
ja,
nicht.
Ja, deswegen hatten wir am Ende nur Croissants die ganze Zeit zum Essen und sonst nichts, weil nichts anderes konnten wir.
Aber das heißt, wir gehen heute in diese malerische Landschaft, in ein kleines Dorf. Rate ich das richtig?
Ja, und ich erzähle euch auch gleich genau, wo es ist. Also wir sprechen hier noch sehr allgemein. Bevor wir uns aber mit dem Fall konkret beschäftigen, möchte ich dir kurz etwas aus einem Roman erzählen. Dieser Roman ist eigentlich fiktiv, und zwar vom Autor Emmanuel Carrère. Der Roman spielt aber auf gewisse Art und Weise eine Rolle in dieser Geschichte. Also der Autor Emmanuel Carrère wird uns nochmal über den Weg laufen und dieser Roman wird nochmal eine Rolle spielen. Der Titel des Buchs ist Schneetreiben und ich lese dir einfach mal eine Zusammenfassung vor. Unheimliches geschieht im Leben des kleinen Nicolas. Nicolas ist ein Außenseiter, wird gemobbt, dabei sehnt er sich nach menschlicher Wärme und Aufmerksamkeit. Sein Vater bringt ihn gerade ins Skilager, wo Nicolas Schulklasse Ferien macht. Dort, auf sich allein gestellt, legt sich ein böser Schatten über Nicolas Gedanken. Horrormärchen suchen ihn heim. Im Skilager erzählt er von der schrecklichen Fiktion, als wären sie Wahrheiten. Vor allem eine geht ihm nicht mehr aus dem Kopf und lässt ihn nachts schweißgebadet wach liegen. Sein Vater vertraute ihm einmal unter dem Siegel der Verschwiegenheit an, dass es Männer gäbe, die Kinder entführten, um ihre Organe herauszuoperieren, mit denen dann wiederum Handel getrieben werde. Und in seiner Fantasie bringt Nicolas nun seinen Vater mit Verbrechen in Verbindung. Und dann wird in der Umgebung des Skilagers ein Junge ermordet. Nicolas nimmt die Spurensuche auf. Fantasie und Realität vermischen sich. Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Es ist der 9. Januar 1993, ein Samstagmorgen. Die kleine französische Gemeinde Provençon erwacht langsam aus ihrem Schlaf und für die knapp 4000 Bewohnerinnen und Bewohner beginnt das Wochenende. Es gibt viel, was man hier in Pays de Gex, der Region im Osten Frankreichs, unternehmen kann. Die Region liegt an der Grenze zur Schweiz und innerhalb von nur einer halben Stunde kann man hier im Zentrum von Genf sein und auch der Genfer See liegt vor der Haustür, genauso wie das Juragebirge mit seinen schönen Wanderwegen. Den Menschen in Provençon geht es gut. Viele, die hier wohnen, arbeiten als Beamte bei den internationalen Organisationen, die in Genf ansässig sind. Das ist einmal die Welthandelsorganisation, dann die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, oder das Büro der Vereinigten Nationen. Also Lynn, du siehst, die Ämter hier sind richtig wichtig und wer hier arbeitet und auch gutes Geld verdient, der wohnt dann in der malerischen Umgebung der kleinen Dörfer.
Also hier gibt es viele wichtige Menschen, ich merke schon.
Und die wohnen dann in den schönen malerischen Dörfchen, zum Beispiel in Provençon. Hier sind viele der alten Bauernhäuser, von denen es unzählige gibt, mittlerweile zu geräumigen Villen umgebaut worden. Man kennt sich hier im kleinen Ort. Man grüßt sich freundlich auf der Straße, trinkt ein Glas Wein zusammen und unterhält sich über die Kinder, das Leben oder internationale Politik. Fester Bestandteil dieser Gemeinschaft ist die Familie Romand. Das ist einmal der Vater, der heißt Jean-Claude Romand, und seine Frau Florence und die Kinder. Vater Jean-Claude fährt morgens mit dem Mercedes ins Büro. Seine Frau Florence nimmt den Volvo und macht Einkäufe oder geht dann ihren Vereinstätigkeiten nach. Die Kinder wiederum besuchen die teure Privatschule, die nahe des prunkvollen Voltaire-Schlosses liegt. Vater Jean-Claude ist 38 Jahre alt. Er ist groß und ein wenig füllig und die Haare fallen ihm bereits aus. Aber er sieht sehr freundlich aus. Seine Freunde beschreiben ihn als liebevollen Familienmensch. Jemand, der trotz seines beruflichen Erfolges immer auf dem Boden geblieben ist. Und das sehen wir auch. Also
Er arbeitet bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf als Wissenschaftler. Zuvor hat er Medizin studiert und ist als anerkannter Wissenschaftler einer der Besten, mittlerweile auf internationalen Kongressen unterwegs und muss jeden Tag zur Arbeit pendeln. Und trotz dieses enormen Arbeitsaufwandes schafft er es trotzdem noch, dass er jeden Abend seine Eltern anruft und ihnen eine gute Nacht wünscht. Ach, schön. Also wirklich auf so familiäre Werte aus und auf so ein ja, sehr harmonisches Miteinander.
Ja, und irgendwie seine Liebsten sind ihm auch sehr wichtig, ne? Was ja auch, finde ich, sehr sympathisch ist.
Ja, und so ist es auch an diesem Morgen, dem 9. Januar 1993. Hier bereitet er gerade das Frühstück für die Familie zu. Der 5-jährige Antoine und die 7-jährige Caroline schlürfen schon Schokopops mit Milch. Mama schläft noch, sagt Jean-Claude. Den Tag über schaut Jean-Claude mit seinen Kindern Zeichentrickfilme. Drei kleine Schweinchen läuft.
Und die Mama schläft den ganzen Tag noch?
Ja, die ist bisher noch nicht runtergekommen. Die Kleinen kichern. Sie lieben, Drei kleine Schweinchen zu schauen. Jean-Claude streichelt ihnen liebevoll über die Köpfe, sagt, dass er sie lieb hat. Dann merkt er, dass Carolines Stirn sich sehr warm anfühlt. Und er sagt ihr, das wirkt so, als ob du Fieber hast. Ich glaube, du musst ins Bett. Er nimmt sie hoch und bringt sie ins obere Stockwerk und legt sie dann in ihr Kinderbett. Sie solle sich auf den Bauch legen, sagt Jean-Claude und legt ein Kissen noch auf ihren Kopf. Dann holt er ein Jagdgewehr aus dem Versteck hervor und zieht ab.
Und der Junge, der ist immer noch unten, der Bruder?
Ja, Antoine sitzt die ganze Zeit über vor dem Fernseher und schaut seine Zeichentricksendung. Und durch das Kissen und auch die Entfernung nach oben kann er nicht wirklich was hören. Also es ist wie ein Schalldämpfer, der die Lautstärke minimiert. Dann holt sein Vater auch ihn ins obere Stockwerk. Er legt auch den Sohn neben die Tochter und erschießt ihn neben der Schwester. Wie genau das jetzt bei den Kindern passiert ist, daran wird sich Jean-Claude später nicht mehr erinnern. Danach verlässt er das Haus und kauft sich eine Tageszeitung. Noch ahnt nämlich niemand, dass Jean-Claude gerade auf dem Weg ist, seine gesamte Familie zu töten.
Aber die sind doch schon alle tot, oder? Also die Mutter ist doch bestimmt auch schon tot.
Ja, denn du hast ja vorhin gefragt, ob sie den ganzen Tag geschlafen hat. Ja, was ich dir verschwiegen habe, in der vorherigen Nacht hat Jean-Claude bereits seine schlafende Frau Florence mit einem Nudelholz erschlagen. Das heißt, sie war die ganze Zeit über tot oben im Schlafzimmer. Nachdem er jetzt seine Kinder getötet hat und seine Frau, macht sich Jean-Claude auf den Weg zu seinen Eltern, die er ja eigentlich jeden Abend anruft und ihnen eine gute Nacht wünscht. Wie jeden Sonntag besucht er sie zum Essen. Das ist ein Ritual, das machen sie jede Woche so. Jean-Claudes Eltern leben im Juragebirge. Knapp eine Stunde ist er jetzt mit dem Auto unterwegs. Jean-Claude ist der ganze Stolz seiner Eltern. Im Wohnzimmer hängt ein großes Foto des WHO-Gebäudes, in dem Jean-Claude arbeitet. Jean-Claudes Bürofenster ist mit einem Kreuz markiert. Die Eltern erzählen so gerne von ihrem Sohn, auf den sie so wahnsinnig stolz sind. Sie sind eigentlich einfache Leute, aber Jean-Claude ist ein Mann von Welt. Er ist auf Reisen in Tokio, er ist in New York und die Arbeit führt ihn auch in andere weit entfernte Länder. Sonntags wiederum verbringt er jedoch die Zeit hier mit ihnen. Was für ein unfassbares Glück sie doch mit ihrem Sohn haben, denken Madame und Monsieur Romand immer wieder. Dass er sie gleich auch ermorden wird, wissen sie nicht. Niemals auf der Welt hätten sie das geglaubt.
Gott, er ermordet ja wirklich alle Menschen, die ihm wichtig sind.
Ja. Als Jean-Claude jetzt die Tür öffnet, begrüßt ihn der Familienhund, ein heller Labrador. Ein Bild von diesem Hund trägt Jean-Claude sogar in seiner Brieftasche. Die Eltern und der Sohn essen gemeinsam jetzt zum Mittag. Sie unterhalten sich jetzt gemütlich. Das finde ich auch so heftig.
Es ist halt alles daran total komisch. Also es scheint ja fast so, als wäre ihm auch nochmal wichtig, mit seinen Liebsten einen schönen Moment zu verbringen. Also das Gleiche war ja mit den Kindern. Er hat mit denen gefrühstückt, hat dann sich mit denen schön hingesetzt. Genau Voll. Das Gleiche macht er jetzt bei seinen Eltern.
Voll.
Es ist ja fast so, als würde er denen auch noch ein paar schöne Momente geben wollen.
Bevor er sie dann tötet.
Also ich habe schon ganz viele Theorien, was passieren könnte. Soll ich dir jetzt schon sagen?
Nee. Okay. Aber gleich, ich frage dich gleich mal.
Okay.
Also was jetzt erstmal passiert, hat er ja schon geplant. Er möchte auch seine Eltern ermorden. Sie essen jetzt noch gemeinsam zu Mittag und dann fragt er, Papon, was ist mit der Lüftung los? Er wundert sich, dass diese komische Geräusche macht und sagt, die Lüftung muss wohl kaputt sein. Sein Vater solle ihm jetzt helfen, nachzuschauen. Sohn und Vater gehen jetzt ins alte Kinderzimmer von Jean-Claude. Dort packt Jean-Claude sein Gewehr und schießt seinem Vater in den Rücken. Mit einem Schalldämpfer, damit die Mutter auch unten nichts hört. Dann geht er ins Wohnzimmer und erschießt auch die Mutter. Als der Hund jetzt winselnd von Leiche zu Leiche läuft, denkt sich Jean-Claude, naja, meine Mutter hat ihn doch so lieb, sie soll ihn bei sich haben, und erschießt auch noch den Hund.
Oh Gott.
Es ist einfach ein Massaker. Also ja. Er tötet jede Person, die ihm nahesteht.
Aber also bringt er sich am Ende auch noch selbst um? Weil ich habe jetzt, also das denke ich die ganze Zeit.
Das ist deine Theorie.
Ja, dass er sozusagen einfach, also erweiterter Suizid, dass er sich selber umbringen will und dann denkt, ja, alle Menschen, die mich lieben, die können ja nicht ohne mich und vielleicht ist er super religiös und glaubt, die treffen sich dann eh gleich alle wieder im Himmel.
Also er ist nicht so super religiös, nicht, dass ich wüsste. Das spielt nicht so eine wahnsinnig große Rolle in seinem Leben bisher. Aber diese Theorie ist schon gut und du kannst sie dir auf jeden Fall mal merken für gleich. Nachdem Jean-Claude jetzt also seine Frau, seine Kinder und seine Eltern als auch den Hund ermordet hat, ist es ungefähr 14 Uhr. Er schließt jetzt das Haus sorgfältig ab und setzt sich dann ins Auto und fährt nach Paris. Denn jetzt, wo zwar schon der Großteil seiner Familie tot ist, ist sein Plan immer noch nicht ganz vorbei. Ein weiterer Mensch in seinem Leben muss noch sterben, hat er entschieden. In Paris ist er nämlich jetzt mit Corinne verabredet. Corinne ist seine Ex-Geliebte. Also die sind noch nicht mal mehr zusammen.
Aber hat er noch Gefühle für sie oder ist es ein Rache-Ding?
Ja, wirst du jetzt auch sehen. Also es könnte eine Mischung sein. Im Vorort von Fontainebleau wollen sie einen reichen Freund besuchen zusammen. Jean-Claude holt Corinne in Paris ab. Sie verabschiedet sich von ihren zwei Töchtern und sagt, ein Babysitter wird heute Abend auf die Töchter aufpassen. Dann steigt Corinne in Jean-Claudes Auto. Jean-Claude lenkt den Wagen in Richtung Süden. Als sie ein abgelegenes Waldstück passieren, hält er dann aber plötzlich an. Jean-Claude geht um das Auto herum, kramt im Kofferraum und läuft dann auf Corinne zu. Plötzlich sprüht er ihr Tränengas ins Gesicht und versetzt ihr mit einem Elektroschocker Stromstöße. Also auch so ein absurder Angriff.
Also ich verstehe es nicht so ganz, weil die restlichen Mitglieder seiner Familie hat er ja ziemlich schnell ermordet. Also warum setzt er sie jetzt erst noch so außer Gefecht?
Er versucht es hier genauso. Er möchte sie auch ermorden. Er wählt, das finde ich halt so auffällig, er wählt bei total vielen Familienmitgliedern unterschiedliche Mordwaffen. Also ja. Seine Ehefrau tötet er mit dem Nudelholz. Dann jetzt Corinne, seine Geliebte, will er erstmal bewusstlos kriegen und dann vielleicht erwürgen oder so. Also man weiß es nicht, denn das Ding ist, er schafft es nicht. Corinne wehrt sich und wehrt sich. Die beiden schlagen immer wieder aufeinander ein und schreien. Irgendwann lässt dann Jean-Claude von ihr ab. Er behauptet später, dass Corinne ihn zuerst angegriffen habe.
Ja, bestimmt.
Ja. Und als Corinne ihn danach halt zur Rede stellt und sagt, okay, was war das? Du hast mich gerade einfach versucht anzugreifen, sagt er zu ihr, ja, ich habe eine tödliche Krankheit und ich kann nichts dafür. Mein Gehirn ist außer Kontrolle.
Ich habe so eine tödliche Mörderkrankheit. Also das ist ja total merkwürdig, okay?
Ja,
aber versucht er es jetzt weiter oder hört er jetzt einfach auf?
Nee, er hört jetzt auf. Also er erklärt ihr es jetzt ganz ausführlich. Diese Krankheit, die habe irgendwas in seinem Gehirn gerade kurzzeitig irgendwie ausgelöst. Also er hat gar nicht vorgehabt, sie anzugreifen. Er möchte ihr eigentlich immer noch diesen schönen Nachmittag bereiten und er sei jetzt einfach nicht Herr seiner Sinne gewesen. Dann fährt er sie einfach nach Hause zurück. Und Corinne verspricht daraufhin, niemandem etwas von den Geschehnissen zu erzählen. Zu Hause wird ihr aber klar, sie hat keine Halskette gesehen, dafür aber eine schwarze Nylonschnur. Und sie ist jetzt in ihrer Wohnung und hat endlich wieder ein bisschen Zeit nachzudenken und überlegt sich jetzt, kann es sein, dass er mich einfach erwürgen wollte? Also was war sein Plan? Sie weiß es einfach nicht.
Okay, und in dieser Nacht, ich hoffe jetzt mal sehr stark, dass sie zur Polizei geht.
Ja, macht sie, aber nicht in dieser Nacht. Also in dieser Nacht erstattet sie erstmal keine Anzeige. Und warum, das erzähle ich dir auch noch später. In der gleichen Nacht noch macht sich jetzt Jean-Claude auf den Weg zurück nach Prévesan. Zurück nach Hause, wo immer noch die Leichen seiner Frau und seiner beiden Kinder liegen. Erst setzt er sich jetzt hier aufs Sofa und sieht noch ein bisschen Fernsehen.
Warte, das macht er während im gleichen Haus seine Frau und seine Kinder tot liegen. Er sitzt einfach auf dem Sofa und guckt Fernsehen.
Ja, Also er guckt einfach noch die Nachrichten und sich irgendeine französische Talkshow an und hat da einfach noch ein bisschen Zeit für sich selbst. Vielleicht liegt es auch daran, dass er es nicht über sich bringt, den nächsten Schritt zu starten.
Also Me-Time, schön und gut, ne? Aber nicht da.
Ja.
Also wirklich, das ist ja sowas von unangebracht. Jetzt denke ich fast doch, dass er irgendeine Krankheit hat.
Ja, ich glaube, er hatte Angst, weil dann irgendwann steht er auf und holt 2 Kanister voller Benzin und verschüttet sie über den Boden des Hauses. Also er schüttet diese klare Flüssigkeit über den ganzen Fußboden, wo sie einsickert, und der ätzende Geruch steigt ihm in die Nase. Dann kramt er eine Dose Barbiturate hervor, das sind starke Beruhigungsmittel, und davon möchte er jetzt so viele nehmen, dass er quasi das Bewusstsein verliert, bevor er das Haus in Brand steckt.
Okay, also er möchte schon mit seiner Familie sterben.
Ja.
Es ist tatsächlich der erweiterte Suizid.
Ja, also der aktuelle Plan von Jean-Claude ist ein erweiterter Suizid. In letzter Sekunde ändert er aber nochmal seine Meinung und stellt die Dose mit den Beruhigungsmitteln zur Seite und greift stattdessen zu Schlaftabletten. Das sind aber nicht die allerstärksten, und deswegen passiert gleich etwas, womit er nicht rechnet. Jean-Claude wirft sie jetzt in den Mund und schluckt. Aber die Schlafmittel sind auch längst abgelaufen. Dann zündet er das Haus an, Raum für Raum, und die Flammen lodern sofort auf. Doch ein Raum bleibt verschont. In diesen flüchtet er jetzt. Also er will eigentlich das Haus in Flammen setzen, aber irgendwie hat er natürlich doch nochmal Angst am Ende. Der giftige Rauch dringt jetzt trotzdem nach innen, und den atmet er immer wieder ein, tief in seine Lunge, und dann fällt er in Ohnmacht. Gegen 4 Uhr morgens entdeckt jetzt ein Straßenreiniger den Brand und alarmiert die Feuerwehr. Die können jetzt direkt das Haus stürmen und sichern, und sie können auch Jean-Claude bergen.
Ist er denn gestorben?
Nein, er lebt. Während Jean-Claude jetzt im Koma liegt, beginnt die Polizei mit den Ermittlungen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so, wenn man ein Haus komplett abgefackelt sieht und alle darin sind tot und nur ein Mann überlebt, aber auch nur knapp und liegt auch ohnmächtig im Krankenhaus, ja, geht man ja erstmal von einem Unfall aus.
Man geht wahrscheinlich ja von einem Brand aus, der durch irgendwie einen Unfall ausgelöst wurde. Spätestens dann, wenn man ja merkt, dass deine Eltern auch tot sind, müsste es eigentlich auffallen.
Es fällt sogar schon ein bisschen eher auf. Denn als die Leichen in den oberen Geschossen des Hauses geborgen werden, finden die Ermittler die Wunden. Jean-Claudes Frau und die beiden Kinder sind zwar stark verbrannt, aber die Gerichtsmediziner sind sich sicher, sie waren schon vor Ausbruch des Feuers tot. Als sie die Eltern von Jean-Claude über seinen Zustand und seine Taten dann informieren wollen, finden sie auch deren Leichen. Die Polizei durchsucht jetzt alles, was im verbrannten Haus übrig geblieben ist. Im Auto entdecken sie einen Abschiedsbrief, und darin gesteht Jean-Claude die Morde. Und er schreibt, dass sein gesamtes Leben eine Lüge war. Also er gibt quasi auch ein Motiv für die Morde und den versuchten, fehlgeschlagenen, erweiterten Suizid.
Er hat halt nicht gedacht, dass er es überlebt, ne?
Er hat nicht damit gerechnet, dass er es überlebt. Und meine Frage bis hierhin ist halt, warum? Es wirkte ja alles einfach perfekt. Er hatte einen renommierten Job, er hatte eine perfekte Familie, er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Also auch da wirkte es einfach wie ein Bilderbuch, und es wirkt nicht wie das Leben von jemandem, der sich und alle anderen auslöschen möchte.
Ja, also ich würde jetzt mal schätzen, dass nicht alles so perfekt war, wie man gedacht hat.
Ja, das deutet er ja an. Er schreibt jetzt, sein gesamtes Leben war eine Lüge. Was meint er damit? Die Polizei verhört nun Bekannte der Familie Romand. Und ein Nachbar und Freund der Familie weist die Ermittler darauf hin, dass Jean-Claude als Wissenschaftler bei der WHO arbeite. Also rufen die Ermittler nun auch bei der Weltgesundheitsorganisation an und wollen nachfragen. Doch die Frau am Telefon sagt, sie kenne keinen Jean-Claude Romand. Bei der WHO durchforstet man nun alle Dateikarten, doch nirgendwo taucht Jean-Claudes Name auf. Und damit ist klar, also du kannst es dir jetzt auch denken, Jean-Claude Romand hat nie für die WHO gearbeitet.
Aber ist das nicht aufgefallen? Also er muss doch jeden Tag zur Arbeit gefahren sein und so.
Das habe ich mich auch gefragt. Er hat das allen erzählt. Seine Eltern hatten eine Karte bei sich zu Hause hängen, wo das Büro von Jean-Claude eingezeichnet war.
Oh, wow.
Seine Frau hat ihn jeden Tag zur Arbeit verabschiedet. Er ist abends zurückgekommen. Die hatten Geld. Also ich habe selten von so einem Leben gehört, von so einem kranken Doppelleben. Und ich erzähle dir jetzt jede einzelne Lüge und auch, wie alles angefangen hat. Es ist so unfassbar. Denn das Ding ist, wenn Jean-Claude seiner Familie erzählt hat, er würde zur Arbeit nach Genf fahren, war das eine Lüge. Jeder einzelne Tag in seinem Leben war eine Lüge. Die Ermittler krempeln nun Jean-Claudes gesamtes Leben auf. Sie überprüfen jede Station seines Lebenslaufs. Beim Krankenhaus, in dem Jean-Claude als Assistenzarzt gearbeitet haben soll, da rufen sie an, aber surprise, auch da gibt es keine Dokumente über ihn. Und auch die medizinische Fakultät der Universität in Lyon verneint, dass es einen Absolventen namens Jean-Claude Romand jemals gegeben hat. Doch Jean-Claudes frühere Kommilitonen schwören, mit ihm gemeinsam studiert zu haben. Wie also passt das zusammen? Und wenn Jean-Claude nicht als Arzt sein Geld verdiente, womit dann? Das ist auch die große Frage. Die Familie hat ja in wohlhabenden Verhältnissen gelebt, also muss man irgendwie herausfinden, woher er sein Geld bekommen hat.
Hat er vielleicht irgendwelche, ja, keine Ahnung, illegalen Sachen gemacht, die er nicht seiner Familie sagen wollte?
Das ist die einzige Möglichkeit. Das überlegen sich jetzt auch die Ermittler. Und um das zu verstehen, schauen wir uns Jean-Claudes richtiges Leben jetzt mal an. Nicht die Lüge, die ich dir am Anfang erzählt habe, sondern die ganze Wahrheit. Jean-Claude wird 1954 geboren und wächst als Einzelkind auf einem Bauernhof im kleinen Dorf Clairvaux-de-Loc auf. Es ist keine 100 Kilometer entfernt von Provençon, wo er später wohnen wird. Sein Vater ist Forstwirt, genauso wie schon sein Großvater. Also du merkst, das sind einfache Leute, die in der Natur arbeiten und leben wollen. Und der kleine Jean-Claude, der kann damit nicht so richtig viel anfangen. Der ist schon von Anfang an etwas anders als die anderen Kinder. Er liest viel und er ist in anderen Kindern auch weit voraus. Also in der 7. Klasse beispielsweise wird er als Klassenbester ausgezeichnet. Die Nachbarn und Mitschüler erinnern sich an einen braven, ruhigen und zarten Jungen. Und das steht im kompletten Kontrast zu seinem Vater. Sein Vater ist die Autoritätsperson. Er ist ein Förster, also ein Mann, der auch, so sagte später Jean-Claude, seine Gefühle nicht zeigen konnte. Die Mutter hingegen ist kränklich und macht sich oft Sorgen um ihren einzigen Sohn. Um seine fragile Mutter irgendwie zu schützen, lernt der kleine Jean-Claude jetzt schon, dass er es verstecken muss, wie es ihm wirklich geht. Also er lernt schon als kleiner Junge eine Maske der heilen Welt aufzuziehen, damit seine Mutter nicht noch mehr besorgt ist um ihn. Und das finde ich auch mega spannend, weil sein Leben basiert ja auf Lügen.
Ja.
Und hier sieht man ja, er hat als kleines Kind schon gelernt, er muss lügen, um auch andere zu schützen erstmal.
Ja, oder auch, dass man vorspielt, in einer anderen Realität zu leben, als in der man dann wirklich lebt.
Genau. Und er hat einfach nie gelernt, wie man Gefühle zeigt. Denn seine Mutter, der ging es immer schlecht, der konnte er seine Gefühle nicht gegenüber äußern. Und sein Vater, der hat ihm auch nicht gezeigt, wie man mit Gefühlen umgeht. Aber, und das wird ihm auch immer wieder erklärt, Lügen ist das Allerschlimmste. Das Wort eines Roman glänzt wie Gold, ist der Leitsatz der Familie. Was ich auch so auffällig finde.
Ja.
Also dir wird beigebracht, du sollst nicht lügen. Und was tut er? Er lügt. Das ist die Sache, die er am meisten getan hat.
Ja, gut. Manchmal tut man ja auch genau das, was man nicht tun soll.
Ja, als Rebellion vielleicht. Wirklich geliebt fühlt sich Jean-Claude also eher durch den Hund als durch den Rest der Familie.
Oh Mann.
Jean-Claude fühlt sich, als könnte er sich nur seinem Hund anvertrauen. Aber eines Tages ist der einfach verschwunden. Jean-Claude verdächtigt jetzt seinen Vater, den Hund erschossen zu haben. Entweder, weil der Hund krank war oder weil er irgendetwas Schlimmes getan hat. Was aber passiert ist, das wird Jean-Claude nie herausfinden. Oberflächlich gesehen ist die Kindheit von Jean-Claude also behütet und unspektakulär. Und ja auch irgendwie idyllisch. Ich habe dir erzählt, die haben telefoniert, die haben zusammen gegessen. Es wirkte irgendwie alles ganz schön. Unter der Oberfläche hingegen brodelt es. Jean-Claude hat gelernt, dass er seine Gefühle verbergen muss. Er muss eine Rolle spielen, um alle glücklich zu machen. Und vielleicht lässt sich dadurch jetzt auch besser verstehen, was als nächstes passieren sollte. Nach dem Abitur will Jean-Claude eigentlich Forstwirt werden, wie schon sein Vater.
Mhm.
Zur Vorbereitung belegt er jetzt einen Kurs an der renommierten Lycée in Lyon. Seine Mitschüler sind Kinder wohlhabender Ärzte und Anwältinnen. Jean-Claude entdeckt eine neue Welt für sich. Allerdings wird ein Forstwirt hier eher wie ein einfacher Bauer angesehen. Und Jean-Claude, der mag diese neue elitäre Welt total gerne. Der würde auch gerne ein Kind von Ärzten sein oder von irgendwelchen renommierten Forschern. Und so beginnt er stattdessen ein Studium der Medizin. Im gleichen Jahrgang studiert auch Florence, eine entfernte Cousine von Jean-Claude. Jean-Claude kennt Florence bereits von Familienfeiern und er bewundert sie. Sie ist sportlich, gut aussehend und gesellig. Das ziemliche Gegenteil von Jean-Claude. Seitdem er 15 Jahre alt ist, ist er verliebt in sie. Das Problem ist, Florence erwidert diese Liebe zuerst nicht. Sie schätzt ihn zwar, aber, das sagt sie, sie fühlt sich auch irgendwie angeekelt von seinem schlaffen Körper.
Oh, das ist aber natürlich auch richtig gemein.
Ja, das sagt sie zu ihren Freundinnen, das sagt sie nicht so richtig direkt zu ihm, aber er merkt auf jeden Fall, dass er schon mehrfach einen Korb bekommen hat, aber das stört ihn nicht. Also Jean-Claude ist jemand, wenn der sich einmal etwas in den Kopf setzt, dann will der das auch haben.
Ja, das finde ich schon ein bisschen creepy dann. Also wenn du einen Korb kriegst, dann lass es einfach sein.
Er holt sie jetzt jeden Sonntag am Bahnhof von Lyon ab, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch war. Und das nervt sie auch auf Dauer. Also sie sagt, dass er irgendwie aufdringlich ist, aber Jean-Claude bleibt hartnäckig und schließt sich auch ihrer Clique an. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Serie You, wo sich die Person zu sehr in das Leben integriert und so: Ach, du auch hier auf der Party? Ich war mit deiner besten Freundin hier. Hä? Was für ein spannender Zufall.
Ich finde, es hat auch, also es hat wirklich richtige Stalker-Vibes.
Es hat wirklich Stalker-Vibes. Doch die Clique durchblickt das ein bisschen. Also die sind jetzt nicht direkt so: Hey Jean-Claude, wir nehmen dich auf, du bist der Coolste. Nee, bei denen gilt er bald schon als der etwas langweilige Musterknabe. Jemand, den man zwar irgendwie mag, aber den man auch nicht sonderlich beachtet. Irgendwann kommt es dann aber doch zum Sex zwischen Florence und Jean-Claude. Ein paar Tage später sagt Florence aber, sie könne sich nicht mehr mit ihm treffen. Und als Ausrede nimmt sie Prüfungsstress. Jean-Claude stürzt der Korb in ein seelisches Tief. Er zieht sich zurück und lässt sich nirgends mehr blicken. Es war ja immer sein Ziel, dass er mit Florence sich annähert. Und das hat er auch geschafft, aber es hat zu nichts geführt, zu keiner Beziehung.
Warum hatten die dann Sex? Einfach weil sie irgendwie...
Er hat so oft versucht. Also die waren ja schon auch in der gleichen Clique. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie an einem Abend war, wo man irgendwie feiern war oder was getrunken hat oder so. Und es war eine einmalige Sache. Das sagt zumindest Florence danach. Aber für den verliebten Jean-Claude war es irgendwie auch nachvollziehbar, natürlich das Allergrößte. Es war immer sein Ziel, doch danach hat Florence direkt wieder gesagt: Bitte, bitte hör auf, ich möchte keine Beziehung mit dir. Wahrscheinlich fühlt sich Jean-Claude daran erinnert, dass er eine Rolle spielen muss, um zu bekommen, was er möchte. Um glücklich zu werden, muss er sich verstellen. Und so beginnt im September 1975 Jean-Claudes Lebenslüge. Der Tag, der diese endlose Kette an Konsequenzen auslösen sollte, ereignet sich am Ende des zweiten Studienjahres. Es ist der Tag der schriftlichen Abschlussprüfung. Aber als der Wecker klingelt, bleibt Jean-Claude im Bett liegen. Der Minutenzeiger bewegt sich. 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Jean-Claude schaut ihm zu, bleibt liegen. 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden. Jean-Claude bleibt liegen. Bis zum Nachmittag bleibt er im Bett. Dann ruft er seine Eltern an. Die Prüfung sei gut gelaufen, sagt er.
Oh nein, ich hatte erst gedacht, vielleicht hat er wirklich verschlafen, aber wahrscheinlich war es eher Angst, dass er es nicht schafft.
Ja, der erste Stein ist gefallen, die erste große Lüge ist ausgesprochen worden. Vielleicht war es in einem Moment, wo er noch Liebeskummer hatte, vielleicht hatte er auch Angst zu scheitern. Fakt ist auf jeden Fall, jeder Tag wird von jetzt an eine Lüge sein. Es werden jetzt immer mehr werden. 18 Jahre lang. Über 6500 Tage. Nichts als eine einzige große Lüge. Dabei gibt es in diesem Augenblick eigentlich noch einen Weg zurück. Jean-Claude könnte eigentlich seine Eltern anrufen und sagen, er habe die Prüfung doch nicht angetreten. Er könnte die Prüfung auch einfach im darauffolgenden Jahr wiederholen und alles würde gut werden. Jean-Claude könnte das Studium mit Bestnoten abschließen, so wie es vorher eigentlich der Fall war. Er könnte summa cum laude ein erfolgreicher Arzt oder Wissenschaftler werden, so wie eben alle es auch von ihm erwarten. Doch er entscheidet sich für die Lüge. Im nächsten Semester geht Jean-Claude jetzt einfach mit seinen Freunden weiter in die Vorlesungen, obwohl er gar nicht mehr an dem Semester eingeschrieben ist.
Oh mein Gott.
Das ist so krass. Also was jetzt passiert, ist eine komplette Charade.
Er spielt einfach sein Leben, als wäre es so weiter verlaufen.
Ja, macht er wirklich. Also wirklich wortwörtlich spielt er jetzt jeden Tag. Im darauffolgenden Semester macht er dasselbe. Offiziell bleibt er im zweiten Studienjahr eingeschrieben, deswegen fällt es auch den Professoren nicht auf. Nur an den Prüfungen, an denen nimmt er nicht teil. Aber es könnte da ja auch mal irgendwann passieren, dass die Kommilitonen sich fragen, hä, warum ist Jean-Claude immer in den Kursen, aber nie in den Prüfungen? Mhm. Und deswegen achtet er penibel darauf, dass seine Kommilitonen ihn vor und nach den Klausuren auf den Fluren sehen, wie er noch was lernt, wie er noch was wegpackt, wie er nervös tut und sagt, aber, oh, ich bin so aufgeregt, gleich kommt die Prüfung.
Aber das macht doch gar keinen Sinn. Also ich verstehe schon, dass du irgendwie, keine Ahnung, manchmal die Realität nicht sehen willst, aber dann studier lieber nochmal, weil das bringt dir ja wirklich gar nichts.
Vor allem, es gerät einfach gerade außer Kontrolle, weil 10 Jahre lang studiert Jean-Claude jetzt, ohne je wieder eine Prüfung abzulegen. 10 Jahre verschwendet er in seinem Leben. In den darauffolgenden Monaten, nach seiner ersten Lüge, also der Urlüge, da wo er liegen geblieben ist, zieht sich Jean-Claude jetzt erstmal aus seinem kleinen Freundeskreis zurück. Es geht ihm schlecht, vor allem wegen dem Korb von Florence. Als sein bester Freund wissen will, was mit ihm los ist, antwortet er aber nicht, Florence hat mir einen Korb gegeben, sondern er antwortet, ich habe Krebs. Er sagt, er hätte ein Lymphom und damit ist die nächste Lüge gefallen. Die Krankheit erklärt für seinen Freund jetzt auch, warum sich Jean-Claude zurückgezogen hat. Jean-Claude bittet jetzt, dass Florence auf keinen Fall von seiner Erkrankung erfahren dürfte. Aber natürlich erfährt sie davon. Also ist ja auch klar, wenn du weißt, jemanden in deinem Freundeskreis, den du mal irgendwie ja, nah an dich herangelassen hast, der ist schwer krank, dann erfährst du auch irgendwie davon. Und daraufhin kehrt Florence zu ihm zurück. 2 Jahre später verloben sie sich und heiraten 1980.
Also ja. Sie kommt jetzt mit ihm zusammen, weil er Krebs hat?
Aus Mitleid gefühlt, ja.
Oh.
Florence hat in der Zwischenzeit Medizin übrigens abgebrochen und studiert jetzt Pharmazie. Und so bemerkt sie auch nicht, dass Jean-Claude in Wirklichkeit eigentlich gar nicht mehr studiert. Also er kann zwar viele Kommilitonen täuschen, bei Florence muss er es aber nicht mehr tun, weil sie keine Kommilitonen mehr sind.
Das ist natürlich praktisch für ihn.
Super praktisch für seine Lüge. Aber er verdient ja kein Geld. Also sie sind jetzt verlobt, haben auch schon geheiratet, aber er müsste ja jetzt anfangen, Geld zu verdienen.
Ja.
Mhm, das ist das Problem. Ein paar Jahre später nämlich geht Jean-Claude jetzt gemeinsam mit seinen Kommilitonen von der Universität ab. Nur, dass diese einen Abschluss in der Tasche haben, Zeugnisse mit Stempeln, Wasserzeichen und Unterschriften. Doch Jean-Claudes Dokumente sind weiß. Keiner zweifelt jedoch daran, dass Jean-Claude einen Abschluss hat, denn es sieht ja so aus, als liefe alles gut für ihn. Nach ersten Stellen als Assistenzarzt wird ihm direkt der Job bei der WHO angeboten. Das erzählt er zumindest allen. Mit seiner Frau Florence zieht er deswegen auch zurück in seine Heimat, ganz in die Nähe seiner Eltern. Und hier bekommen sie jetzt 2 Kinder. Florence arbeitet jetzt als Aushilfe in verschiedenen Apotheken. Ihr Einkommen ist allerdings bescheiden. Wie also, ist ja immer noch die große Frage, finanziert ja. Jean-Claude also das Familienleben? Jean-Claude, das ist die Lösung, hat eine Vollmacht für das Sparkonto seiner eigenen Eltern.
Nein.
Und darauf liegt der gesamte Erlös für das Haus, das die Eltern verkauft haben.
Okay, aber das erklärt auch, warum er am Ende auch die Eltern getötet hat.
Ja.
Weil er hat ja alle belogen.
Ja. Alle sind Teil seiner riesengroßen Lüge.
Und wahrscheinlich ist irgendwas passiert, dass es aufgeflogen wäre und er wollte halt nicht, dass die erfahren, dass er ein Lügner ist.
Auf dem Konto sind nämlich viele 100.000 Francs, die da liegen. Und der Sohn erzählt seinen Eltern halt wiederum, dass er als WHO-Beamter ihr Geld zu extrem guten Zinssätzen anlegen könnte. 18% Gewinn würden sie erhalten. Das ist natürlich eine krasse Rendite. Und deswegen denken sich die Eltern natürlich, boah, unser Sohn, der hat Connections zu den Institutionen, zu denen wir keine Connections haben, das müssen wir doch wohl ausnutzen. Wenn die Eltern jetzt ihre Kontoauszüge checken, dann freuen sie sich, wenn wieder hohe Summen fehlen. Denn sie glauben, Jean-Claude war fleißig und hat das Geld angelegt. Mm. In Wahrheit verpulvert Jean-Claude ihr gesamtes Erspartes währenddessen.
Oh Mann, ey.
Das Ding ist, Jean-Claudes Leben ist ziemlich teuer. Er muss ja auch eine komplette Familie ernähren und er möchte auch in einem schönen Haus wohnen und er möchte später auch ein schönes Ferienhaus besitzen. Und deswegen reicht das Geld der Eltern natürlich auch nicht.
Aber ich verstehe manchmal solche Menschen nicht, ne? Also hat er nicht, das muss doch irgendwann auffallen, das muss ihm doch bewusst sein. Aber das ignoriert er, ne?
Er ignoriert es. Er ist unfassbar gut im Verdrängen. Er verdrängt, dass seine Lüge irgendwann auffliegen könnte.
Und du meintest ja gerade, dass er jetzt auch noch irgendwo anders Geld herbekommen will. Also vielleicht will er damit auch das Geld seiner Eltern wieder aufstocken oder sowas?
Naja, also er und Florence, die wollen genauso wie ihre reichen, erfolgreichen Freunde auch in einem wunderschönen Haus wohnen. Mhm. Und um dieses Haus zu bekommen, braucht er noch mehr Geld als das, was auf dem Konto seiner Eltern liegt. Und dann passiert etwas, was ihm sehr gelegen kommt. Denn Florence eigener Vater kündigt seinen Job und geht in Rente. Und dafür bekommt er eine Abfindung von 400.000 Francs. Der Schwiegervater fragt jetzt Jean-Claude, der ja bekanntlich so super gute Konditionen kennt, ob auch er das Geld für ihn anlegen würde. Und Jean-Claude sagt, ja, also mein lieber Schwiegervater, das lege ich doch gerne für dich an.
Oh nein.
Und so arbeitet das Geld scheinbar über Jahre hinweg geräuschlos vor sich hin. Doch eines Tages will sich der Schwiegervater ein Mercedes kaufen und für dieses teure Auto braucht er Geld. Florence Vater bittet jetzt Jean-Claude, das nötige Bargeld abzuheben.
Also das ist wahrscheinlich der Moment, wo dann klar wird, dass das Geld gar nicht mehr existiert.
Das passiert noch nicht. Er bittet Jean-Claude, Jean-Claude fährt zu ihm nach Hause und kurze Zeit später ist der Vater tot.
Was? Der ist auch schon ermordet worden.
Kurze Zeit später, nachdem er sich eigentlich ein Mercedes kaufen wollte, stürzt er plötzlich die Treppe hinunter. Das Ding ist, zu diesem Zeitpunkt ist der einzige Besuch bei ihm zu Hause Jean-Claude. Sonst ist niemand dort.
Und die Leute glauben, dass das ein Unfall war?
Ja, weil Jean-Claude ist ja auch aufgelöst. Der hat seinen Schwiegervater verloren. Das ist doch schrecklich.
Oh Gott.
Das ist der Großvater. Also es ist eine Tragödie. Alle trauern. Der Schwiegervater liegt erstmal noch im Krankenhaus und verstirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Niemand verdächtigt Jean-Claude. Ob er ihn wirklich umgebracht hat, das kann auch später, als das ganze Lügenkonstrukt auffliegt, nicht mehr wirklich geklärt werden. Aber es ist schon sehr auffällig, ne?
Nachdem er den ganzen Rest der Familie umgebracht hat, glaube ich da jetzt nicht, dass das ein Unfall war.
Nee, also es wäre da ja schon aufgeflogen und plötzlich stirbt dann die Person, die alles zum Fallen bringen kann. Sehr auffällig. Die Schwiegermutter jedenfalls verkauft dann nach dem Tod ihres Mannes das Haus, ist ja auch viel zu groß für sie alleine und der Erlös ist 1,3 Millionen Franc. Das Geld wiederum vertraut sie auch ihrem lieben Schwiegersohn an, wie es schon ihr Ehemann
getan hat.
Ja, also mittlerweile hat er das Geld nicht nur von seinen eigenen Eltern komplett übernommen, sondern auch noch das gesamte Geld von seinen Schwiegereltern.
Also sorry, ich verstehe nicht, wie man aber so in einer Scheinwelt leben kann.
Es ist komplett crazy, aber Lynn, es wird noch krasser. Es wird wirklich noch krasser. Ein neues Haus, zwei teure Autos später, ist auch dieses Geld wiederum wieder schnell aufgebraucht. Wo ich mir auch kurz gedacht habe, du hast schon so viel Geld, dann hol doch jetzt nicht noch ein Ferienhaus.
Ja.
Das ist einfach nur dumm. Also das ist wirklich einfach nur noch dumm.
Wie kann man so in einer Scheinwelt leben? Ich komme da nicht drauf klar. Wirklich, ich denke manchmal, dass ich Sachen aufschiebe und verdränge. Aber das ist ja so was anderes. Also der muss ja auch unglaublich narzisstisch gewesen sein, ne? Dass er denkt, es
Absolut.
Ist nur wichtig,
Absolut.
Dass er die Sachen hat, die er gut findet.
Er
und so.
Erfindet die größten Lügen aller Zeiten und hat anscheinend kein schlechtes Gewissen, währenddessen das gesamte Vermögen seiner Familie aufzubrauchen und Menschen zu töten. Also wir dürfen nicht vergessen, er ist höchstwahrscheinlich schon zum Mörder geworden zu diesem Zeitpunkt. Also alle, die irgendwie mal abends lügen, dass sie was auch immer, Kopfschmerzen haben und nicht auf irgendeine Party gehen können. Ihr seid wirklich gute Menschen, Leute.
Ja, ihr seid gute
wirklich
Menschen.
Gute Menschen.
Ich finde geil, dass du Party gesagt hast. Ich dachte, du sagst jetzt mal abends lügen und sagen, dass sie keinen Sex haben wollen, weil sie Kopfschmerzen haben.
Auch dann, Leute. Also das ist alles nicht verwerflich im Vergleich zu den Lügen von Jean-Claude. Der hat also jetzt ein neues Haus und zwei teure Autos und braucht wieder mal Geld. Als Florence Onkel jetzt an einem seltenen Krebs erkrankt, erzählt Jean-Claude der Tante, dass er auf den Spuren von einem seltenen Medikament dafür ist. gewissermaßen ein Medikament, das die WHO gerade erst entdeckt hat und an dem sie gerade erst forscht, und das sei auf dem Markt noch gar nicht zugelassen. Das wäre nämlich gerade erst in einer Testphase. Er hat aber Connections, er ist ja selber Arzt bei der WHO und er könnte dieses seltene Medikament für sie besorgen.
Ja, er ist wahrscheinlich so, wie viel Geld habt ihr auf dem Konto, weil ich würde alles nehmen. Also ich bräuchte alles, den Rest lege ich auch an.
Genau, so halt ungefähr. Ja, eine Pille, berechnet er, kostet 30.000 Franc. Eine Pille.
Wie kann man das auch den Menschen antun, die man am meisten liebt?
Für die erste Behandlung, sagt er, bräuchte der Onkel aber mindestens 2 Pillen und deswegen gibt die Tante ihm daraufhin sofort die 60.000 Franc. Jean-Claude überreicht ihr die Pillen, welche genau, das wissen wir nicht. Vielleicht war es im Nachhinein Paracetamol oder Ibuprofen, das weiß man nicht, der Onkel verstirbt aber kurz darauf.
Wie, der stirbt?
Ja, es war ja keine richtigen Medikamente.
Okay, ich habe jetzt kurz sogar gedacht, er hat denen noch irgendwas gegeben, damit der noch stirbt, aber nein, ne?
Nee, ich glaube, es war einfach der Krebs.
Und er hat halt keine Hilfe bekommen, weil die dachten ja, dass sie das richtige Medikament hätten.
Ja, und die anderen Behandlungsmethoden hätten auch nicht funktioniert.
Okay.
Aber ja, vielleicht hätte er noch irgendwas anderes versucht, wenn nicht dieser Jean-Claude um die Ecke gekommen wäre mit seinen seltenen Wunderpillen.
Oh Mann, das ist so schlimm, Mega. Dass er das den Leuten antut, also seiner Familie.
Es ist einfach so hart psychopathisch. Ich finde es so krass, das alles so zu tun, nur fürs eigene Geld. Nur zur eigenen Bereicherung. Das war's. Das ist die Hauptmotiv. Jean-Claude hat also jetzt wieder neues Geld. Morgens fährt er jetzt mit seinem teuren Auto zur Arbeit nach Genf zur WHO. Seine Nachbarn schauen neidisch auf seinen Mercedes. Und Jean-Claude lebt das Leben eines perfekten Biedermanns.
Moment. Also er arbeitet doch gar nicht da.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sprachlos war. Denn die große Frage ist ja, wohin fährt er?
Ja.
Was tut er? In Wirklichkeit läuft er, statt auf der Arbeit zu sein, stundenlang durch die umherliegenden Wälder. So, wie sein Vater früher schon als Förster es getan hat. Bei schlechtem Wetter sitzt er zeitungslesend in einer Autobahnraststätte. Hin und wieder fährt er aber auch zur WHO, um dann in der Empfangshalle rumzuspazieren und packt dort Infobroschüren ein in seine Aktentasche, mit der er immer rumfährt. Und manchmal sitzt er dort auch in der Bibliothek und prägt sich die Architektur des Gebäudes ein, um dann seiner Familie von all dem zu erzählen.
Ja, damit die das glauben, ne?
Er holt die Infobroschüren, um die zu Hause wieder hinzulegen, damit die das finden und denken, oh, Papa hat heute was besonders Spannendes gemacht bei der Arbeit.
Da ist einfach so viel Zeit reingeflossen, dieses Theaterspiel sozusagen aufrechtzuerhalten.
Es ist so
krass.
In der
Zeit hätte er studieren können, sich einen vernünftigen Job suchen können, keine Menschen umbringen können. Und stattdessen hätte er ein vernünftiges Leben führen können.
Es ist zu spät für ihn. Er geht jetzt zur WHO und teilweise verschickt er sogar Briefe von dort nach Hause, damit die Pressestelle halt abgestempelt wird, WHO-Gebäude. Manchmal hebt er auch Geld in der WHO-Institution ab, um dann die Belege wieder zu Hause auf dem Küchentisch hinzulegen.
Ja, aber das meine ich ja, dass Also da geht so viel Energie rein, da hätte er in der Zeit bestimmt schon nochmal sein richtiges Medizinstudium abschließen können.
Safe.
Und vielleicht wirklich bei der WHO arbeiten können.
Es ist eine Schauspielleistung von vorne bis hinten. Oh, es ist so krass. Und dann gibt's ja auch noch die Reisen. Er soll ja auch als angesehener WHO-Mitarbeiter exotische Städte besuchen, zum Beispiel Sao Paulo, Tokio, Shanghai. In Wirklichkeit kommt er nicht über den Flughafen von Genf hinaus. Er fährt jedoch auch zum Flughafen, beobachtet dort die Flugzeuge, die landen und abheben, schläft im schmucklosen Flughafenhotel, liest Reiseführer aus den Regionen, wo er eigentlich hingeflogen wäre, um dann nach Hause zu fahren und darüber etwas zu erzählen, was er im Reiseführer gelesen hat. Jeden Tag ruft er in dieser Zeit zu Hause an und erzählt, wie das Wetter in Tokio ist, wie das Essen in Sao Paulo schmeckt und wie die Menschen in Shanghai so sind. Als guter Familienvater vergisst er natürlich auch nicht, Souvenirs zu besorgen. Die wiederum stammen jedoch stets aus den Flughafenshops. Ist das nicht so heftig? Und es ist so durchdacht, es ist von vorne bis hinten durchdacht. Jahrelang hat er alle getäuscht, dass er müde wäre. Also teilweise legt er sich zu Hause dann auch hin, weil er hat ja einen Jetlag. Also er muss ja sogar vortäuschen, wacher und müder zu sein zu unterschiedlichen Uhrzeiten, weil er so lange im Ausland gewesen wäre. Und er tut das alles, damit niemand Verdacht schöpft. Doch dann passiert etwas, das Jean-Claude nicht so geplant hat. Eine neue Frau tritt in sein Leben.
Die Affäre, oder?
Mhm, Corinne, von der wir am Anfang schon gehört haben. Corinne ist gut aussehend und selbstbewusst und arbeitet als Kinderpsychologin.
Das ist so krass, ne? Weil du hast mir ja schon erzählt, dass dieser Mann seine ganze Familie umgebracht hat. Aber trotzdem bin ich gerade so unsympathisch. Er betrügt seine Frau. Es ist eigentlich so egal, ne? Weil es ist schon der schlimmste Mensch überhaupt. Aber ich bin so richtig so, und jetzt auch noch das.
Und jetzt das Schlimmste.
Ja.
Ja, aber es kommt tatsächlich, also er lernt jetzt diese sehr beeindruckende Psychologin kennen und sie hat auch ebenfalls Erfahrung mit Ärzten. Also nicht, dass Jean-Claude ein echter Arzt war, aber ihr eigentlicher Ehemann war ein echter Arzt aus der Nachbarschaft. Aber die beiden lassen sich scheiden, nachdem ihr echter Arzt, ihr Ehemann, sie mit mehreren Affären betrogen hat.
Und dann denkt sie, es ist eine gute Idee, einen Mann zu wählen, der auch wiederum seine Frau betrügt.
Ja, das ist halt das Problem. Also erstmal will Corinne das alles hinter sich lassen. Sie zieht nach Paris, wo auch ihre alten Bekannten Florence und Jean-Claude sie öfter mal besuchen kommen, weil die waren vorher so ein Viererpaar. Also die hatten so Double Dates einfach viel. Und erst kommt Florence noch immer mit zu Besuch, aber irgendwann kommt Jean-Claude dann alleine. Und diesmal hat er Blumen in der Hand. Die beiden beginnen jetzt, sich regelmäßiger zu treffen und dann gesteht Jean-Claude ihr auch seine Liebe.
Oh Mann.
Ja, nur die Reaktion ist nicht das, was Jean-Claude sich erhofft. Also er hat jetzt geplant, ja, ich betrüge doch eh schon alle mein ganzes Leben lang, also kann ich es ja auch noch mit einer richtigen Affäre machen. Mein Leben ist ja eh eine Lüge, warum sollte ich noch meine Ehe moralisch handeln? Das Ding ist, wie schon früher Florence, findet auch Corinne Jean-Claude ziemlich unattraktiv. Aber auch wie bei Florence bleibt er hartnäckig.
Wieso funktioniert das?
Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich glaube tatsächlich, es klingt jetzt böse, aber vielleicht auch ein bisschen mit Geld.
Oder Mitleid. Ich glaube, es ist eher so,
genau,
dass die Frauen so
eine
dann
Mischung.
Ist niemand anderes da.
Also er überhäuft sie jetzt halt mit Geschenken. Er kommt immer wieder, deswegen war es auch nicht ungewöhnlich, dass er eine Halskette angeblich im Kofferraum hatte, weil er hat ihr unheimlich viele Ketten geschenkt, er hat ihr Ringe geschenkt, er kommt mit Rosen, er macht ihr Komplimente und irgendwann gibt sie seinem Werben nach. Sie beginnen eine Affäre, gehen immer wieder in teure Restaurants und essen dort oder verbringen die Nächte in Luxushotels. Und dann bittet Corinne Jean-Claude um einen Rat.
Oh, bitte sag jetzt nicht, dass sie Geld anlegen will.
Sie habe da sehr viel Geld.
Oh,
sie
Gott.
Wüsste nicht, wie sie es gut anlegen könne. Und er, der reiche, erfolgreiche Arzt, der hat ja solche Extrakonditionen bei der WHO. Ich finde auch geil, dass die alle immer glauben, dass man bei der WHO Geld anlegen könnte. Das ist doch die Weltgesundheitsorganisation. Also vielleicht weiß ich da nicht von irgendwelchen Möglichkeiten, I don't know.
Ich glaube, er hat das einfach immer gut verkauft.
Er hat es anscheinend gut verkauft, ja. Sie vertraut ihm auf jeden Fall jetzt ihre 900.000 Francs an. Also ihr gesamtes Erspartes, das sie bisher auf der Bank hatte. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, das ist ja auch noch 90er Jahre und es ist umgerechnet in Euro viel weniger. Also das sind jetzt nicht alles Millionäre, die 900.000 Francs sind 135.000 Euro ungefähr. Also es ist nochmal ein deutlicher Unterschied.
Ich habe mir schon gedacht, ich dachte kurz so, er hätte mit Absicht diese Leute ausgesucht, weil er mal als erstes gefragt hat so, und wie viel Geld ist auf deinem Konto?
Was für ein Auto fährst du?
Ja.
Nee, so ist es nicht. Also sie hat das Geld angespart, sie hat dafür gearbeitet und sie wollte es auch eigentlich weiter anlegen. Aber das passiert jetzt nicht. Von diesem Geld finanziert Jean-Claude ab jetzt die teuren Restaurants, in die sie beide gehen und die Luxushotels, in denen sie beide schlafen.
Und sie denkt wahrscheinlich, er lädt also sie die ganze Zeit ein.
Er lädt sie auch die ganze Zeit ein, nur sie weiß in der Zeit nicht, dass er ihr komplettes Erspartes verpulvert. Ende 1992 passiert jetzt aber das, was Jean-Claude immer schon vermeiden wollte. Das, was quasi den Untergang einleitet. Das, was alle Lügen auffliegen lassen könnte. Corinne, die Affäre, möchte ihr Geld zurück. Und das gibt es ja nicht mehr. Das ist weg.
Fällt Corinne jetzt auch eine Treppe runter? Ach nee, sie wird ja später noch, versuchte sie ja noch ja, zu erwähnen.
Genau das ist jetzt das Problem. Jean-Claude muss Corinne jetzt irgendwie loswerden oder zumindest ihre Fragen stoppen. Also sie muss einfach mit den Fragen aufhören. Sie darf nicht mehr hinter dem Geld her sein, hinter ihrem Geld. Genau das möchte er vermeiden. Und das, was er ja gut kann, ist verdrängen und aufschieben. Und deswegen
ermorden.
Hält auch ermorden, aber das jetzt gerade noch nicht. Und deswegen hält er sie erstmal hin, immer und immer wieder. Aber ihm wird in dieser Zeit auch zum ersten Mal so wirklich klar, er wird auffliegen. Es geht nicht weiter. Er muss Corinne auszahlen. Aber von ihrem Geld ist nichts mehr da. Er hat alles ausgegeben.
Also ich komme nicht darauf klar, wie der gedacht hat, dass er bis 90 irgendwie glücklich lebt und das niemals auffällt.
Ich glaube, er hat öfter mal auch mit dem Gedanken gespielt, dass er auffliegen könnte. Und er wusste, glaube ich, nie einen wirklichen Ausweg als Suizid und erweiterten Suizid, weil alle anderen dürfen ja nicht weiterleben ohne ihn. Ich glaube, er konnte es nicht ertragen, dass danach auffliegt, dass alles eine Lüge war. Mhm. Weil wenn nur er sich umgebracht hätte oder er, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, warum taucht er nicht ab? Mhm. Er kann ja auch ins Ausland reisen, seine Identität wechseln, er zahlt das Geld nie zurück und lebt irgendwo untergetaucht ein anderes Leben. Aber dann würde er halt auffliegen. Dann würden seine Kinder erfahren, seine Eltern erfahren, seine Frau erfahren, dass er ein Lügner war und das sein ganzes Leben lang. Und wahrscheinlich würde er auch wegen Mord gesucht werden ab dem Moment.
Ja, ich glaube, du hast es schon ganz richtig gesagt, weil das passt ja auch total dazu, wie er die Morde begangen hat. Er hat sich mit den allen nochmal eine schöne Zeit gemacht und er wollte, dass seine Kinder, seine Eltern und seine Frau ihn im Kopf behalten oder in Erinnerung behalten als den tollen Menschen, als den tollen Vater, als den erfolgreichen Mann. Und er wollte wahrscheinlich nicht, dass die jemals erfahren, dass er das alles nicht war.
Ja, und deswegen hat er jetzt keine andere Option mehr. Das überlegt er. Er kann jetzt nicht weiter die Maske aufsetzen. Also er versucht es noch ein letztes Mal, indem er so tut, als würde er das Geld abheben. Er vereinbart einen Termin für die Geldübergabe mit Corinne, den 10. Januar 1993. Aber bis dahin weiß er, muss er einen Plan schmieden. Weil wenn beide zum Bankautomat laufen, wird sie sehen, dass das Geld weg ist. In den Tagen bis zum 10. Januar schmiedet Jean-Claude jetzt seinen ultimativen letzten Plan. Seinen letzten Ausweg. Und das ist sein eigener Tod. Und auch der Tod seiner Familie. Denn ohne seine Familie will er nicht gehen. Also es geht wirklich darum, dass er nicht ohne die Familie gehen will. Und von nun an tickt die Zeit. Es ist kurz vor Jahresende. Jean-Claude will noch einmal Weihnachten mit seiner Familie feiern. Ein paar letzte heile Tage in seinem Kartenhaus verbringen. Nach den Feiertagen besorgt er dann Munition und einen Schalldämpfer für das Jagdgewehr. Das hat er von seinem Vater genommen, dem es eigentlich gehört. Dann besorgt er sich 2 Kanister Benzin. Von einem befreundeten Apotheker bekommt er außerdem die Barbiturate, mit denen er sich ja eigentlich betäuben wollte. Und er kauft das Nudelholz. Das hatte er noch nicht mal mehr zu Hause. Also er hat wirklich aktiv die Tat an seiner Ehefrau mit einem Nudelholz geplant.
Ich verstehe das. Also ich verstehe eh nichts in diesem Fall. Aber warum von allen Möglichkeiten, jemanden umzubringen, beschließt du dann noch, deine Frau auf brutalste Art und Weise zu erschlagen mit einem Nudelholz?
Und du hast ja das Jagdgewehr. Also du wählst für alle Menschen unterschiedliche Tatwaffen. Es ist ganz komisch. Fast so, als wäre bei allen irgendwie das Jagdgewehr das Passendste, nur bei seiner Frau müsste er mit Gewalt zuschlagen.
Es wirkt ja fast so, als hätte er sich da wirklich Gedanken gemacht, auch wie qualvoll jedes Mitglied seiner Familie sterben soll.
Mhm.
Und als hätte ihm das Töten, weil gerade so jemanden erschlagen mit einem Nudelholz ist, glaube ich, sehr blutig, sehr persönlich.
Absolut.
Als hätte ihm das halt nicht so viel ausgemacht.
Ja, und ich frage mich, warum wählt er für seine Frau einfach eine andere Tatwaffe?
Mhm.
Also hatte das irgendwas mit Wut, mit Rache oder so zu tun? Also warum ist sie quasi in der Hierarchie der Opfer auf einer anderen Ebene und wird viel brutaler ermordet und auch wahrscheinlich viel schmerzvoller?
Mhm.
Was auch sehr makaber ist, du hast es vorhin schon angesprochen, vor jedem Mord verbringt er noch einmal Zeit mit den Opfern. Bei seiner Frau zum Beispiel ist es so, dass er abends noch mit ihr auf der Couch sitzt und sie dann aber in der Nacht neben sich erschlägt, in ihrem Schlaf. Mit den Kindern schaut er noch Zeichentrickfilme, dann erschießt er sie. Mit seinen Eltern isst er noch, dann erschießt er auch sie. Er fährt nach Paris zu Corinne. Doch hier geht jetzt sein Plan ja nicht auf. Als er Corinne überwältigen möchte, schaut sie ihn an. Die anderen Opfer hatte er von hinten erschossen. Sie konnten ihn nicht anschauen. Doch Corinne gibt nun nicht nach. Ich habe es ja auch vorhin schon erzählt, also die Krankheit hätte sein Gehirn übernommen. Und sie verspricht wiederum, nichts der Polizei zu erzählen, solange sie am nächsten Tag ihr Geld zurückbekomme. Also sie will einfach nur ihr Geld zurück. Sie akzeptiert sogar, dass ein körperlicher Angriff nicht der Polizei gemeldet wird, solange sie ihr Geld zurückkriegt. Bevor er verhaftet wird, hat er ihr das Geld ja noch nicht zurückgezahlt. Das heißt, es muss erst passieren. Sie rät ihm aber auch noch, dass er einen Psychiater aufsuchen sollte. Zurück in seinem Haus möchte sich Jean-Claude das eigene Leben jetzt nehmen. Erweiterter Suizid nennt man das Ganze, nur dass es dazu nicht wirklich kommt. Jean-Claude, der liegt jetzt erstmal im Krankenhaus. Währenddessen dröseln die Ermittler das Netz aus Lügen auf. Also sie verfolgen alle Spuren, sie graben jedes einzelne seiner Geheimnisse aus und am Ende setzen sie jetzt dieses komplette Puzzle zusammen, Stück für Stück, Lüge für Lüge. Im Gefängnis versucht Jean-Claude sich dann nochmal das Leben zu nehmen, aber auch hier stoppt er kurz vorher. Er hört nämlich auf, weil im Radio kommt eine Meldung, dass der ehemalige Politiker Pierre Bérégovoy Suizid begangen hat. Und Jean-Claude ist jetzt verwirrt. Warum kommt ihm ausgerechnet am Tage seines Selbstmordes jemand anderes zuvor? Nicht so, als ob das irgendwie jetzt ein Wettrennen wäre und als ob das irgendwas mit ihm zu tun hat, aber er deutet das jetzt so.
Oh mein Gott, Jean-Claude denkt auch wirklich irgendwie, die Sonne dreht sich um ihn, oder?
Wirklich, ja, wirklich. Also er spricht jetzt mit dem Gefängnisfahrer und nach dem Gespräch ist er überzeugt, der Suizid des Politikers ist ein Zeichen Gottes, ein Zeichen von Gott, dass er ihn zum Leben verurteilt hätte. Zitat, ja. Zitat Jean-Claude.
Ja, glaube ich auch. Bestimmt.
Er sagt auch, er war schon immer ein rationaler Mensch, ein naturwissenschaftlicher Typ, der sich als Agnostiker bezeichnete. Er hat nie an Gott geglaubt, aber dieses Ereignis hat ihm den Glauben an Gott zurückgegeben.
Oh mein Gott, er macht einfach immer noch das Gleiche, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Er spinnt sich seine eigene Realität zusammen.
Ja, das ist das Ding. Also man weiß auch nicht bis heute, ob er wirklich jetzt gläubig geworden ist oder ob das auch wieder eine Lüge dafür ist, dass er sich weiterhin entschuldigt für seine Taten. Jetzt ist es halt ein Zeichen Gottes.
Du, ich glaube, der glaubt an das, was in sein Bild passt. Also der glaubt immer an das, was gerade für ihn selber gut ist.
Am 25. Juni 1996, also knapp 3,5 Jahre nach der Tat, beginnt der Prozess gegen Jean-Claude. Er findet vor dem Schwurgericht in Bourg-en-Bresse statt, einem 40.000 Einwohnerstädtchen. Der Prozess dreht sich um 2 zentrale Fragen. Erstens, warum entschied sich Jean-Claude dazu, seine Familie in den Tod zu reißen? Denn, dass er seine Frau und seine Kinder liebt, das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht gelogen. Also er hat sie wahrscheinlich wirklich geliebt. Warum hat er sie getötet?
Aber deswegen hat er sie ja getötet, weil er gedacht hat, dass sie ohne ihn nicht mehr glücklich werden können.
Jean-Claude begründet das nicht wirklich, also er lässt die Frage offen. Er sagt im Prozess aber das hier. Die soziale Seite war eine Täuschung, aber die Gefühlsseite war echt. Ein Gutachter schreibt, als Jean-Claudes Lüge aufzufliegen drohte, hatte er offenbar das Gefühl, alles auslöschen zu müssen, was mit dieser Lüge zusammenhängt. Und da die Lüge mittlerweile sein gesamtes Leben umspannte, musste jeder sterben, der Teil dieses Lebens war.
Also ich glaube, es ist ganz schön einfach. Jean-Claude hat die geliebt, aber er hat sich selber noch ein bisschen mehr geliebt.
Mhm, ja, dass da eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Da kann ziemlich sicher von ausgegangen werden. Es gibt ja noch eine zweite große Frage. Warum überhaupt alles? Also warum das ganze Lügen? Jean-Claude Roman ist kein Hochstapler im eigentlichen Sinne. Hochstapler versuchen nämlich etwas zu sein, was sie nicht sind und nicht sein können. Sie sind Hochstapler, um sich zu bereichern oder um Ruhm zu erlangen, der ihnen nicht zusteht. Bei Jean-Claude ist es aber anders. Er ist total intelligent, er schrieb immer Bestnoten, also er hätte das alles erreichen können, wenn er wollte. Seine Bekannten sagen auch über ihn, Jean-Claude hätte ohne Probleme selbst das Leben haben können, das er zu leben vorgab. Sein Psychiater sagt über ihn, er hätte das Zeug gehabt, zu einem hervorragenden Psychiater zu werden. Das ist schon super spannend. Also er konnte das wirklich alles. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich in der Zeit, wo er da an der Tankstelle gesessen hat und so zur Uni gegangen wäre, dann wäre seine größte Angst, Bekommt das meine Ehefrau mit? Kriegt die irgendwann einen Brief von der Uni? Bekommt das irgendwer mit? Sieht mich da irgendwer? Also,
ach, er war doch so gut im Lügen, dann hätte er schon, sich da irgendeine andere Adresse raussuchen müssen oder so. Das hätte er schon alles geschafft.
Wahrscheinlich, ne?
Er war nur in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch faul und dachte, dass das der einfachere Weg ist.
Das kann auch sein, ja.
Und im Endeffekt war es aber auch nicht der einfachere Weg, weil...
Es war so aufwendig. Er musste ja alle manipulieren.
Naja, und am Ende war halt seine Familie tot.
Absolut. Es gibt tatsächlich einen Moment, wo er zumindest auf gewisse Art und Weise versucht, es nicht zu erklären, aber um Vergebung zu bitten. Und zwar ist das der 6. Juli 1996. Da wird Jean-Claude Romand zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor dem Urteil ergreift er nochmal das letzte Wort. Er bittet nun seine Frau und seine beiden Kinder um Vergebung und sagt hier Folgendes. Vergebt mir, euer Leben zerstört zu haben. Vergebt mir, euch nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Obwohl ich mir sicher bin, meine Flo, dass deine Klugheit, deine Güte und deine Barmherzigkeit mir hätten vergeben können. Vergebt mir, die Vorstellung nicht ertragen zu haben, euch Leid zuzufügen. Ich wusste, dass ich ohne euch nicht hätte leben können, und doch bin ich heute noch am Leben. Ich weiß, dass ihr mir helfen werdet, den Weg zur Wahrheit zu finden. Es hat viel Liebe zwischen uns gegeben. Ich werde euch weiter in Wahrheit lieben. Ich bitte diejenigen um Vergebung, die vergeben können. Ich bitte euch um Vergebung, die niemals werden vergeben können.
Wie konnte er in dieses Statement auch noch so viele so Sachen reinbauen? So, ja, vergebt mir, ich weiß, ihr könnt mir vergeben. Und dann halt auch so viel so, ich kann eigentlich nicht ohne euch leben. Du hast sie umgebracht.
Mhm.
Du hast deine Familie umgebracht. Du hast deine zwei kleinen Kinder einfach erschossen und dann ihre Leichen verbrannt.
Das ist so
du
schlimm.
Du musst mir nicht damit anfangen, jetzt irgendeine Scheiße zu labern.
Vor allem, er legitimiert ja auch noch seine Taten dadurch.
Ja.
Also er sagt ja in anderen Worten, ja, es ist voll schlimm, was ich getan habe, aber meine Familie hätte es mir nicht übel genommen. Sie vergeben mir ja. Sie sind zwar tot wegen mir, aber sie würden mir ja vergeben, wenn sie könnten.
Oh, das, also...
Es ist eigentlich wie eine nächste Lüge. Es ist wie eine nächste Lüge, die er sich vorgibt zu leben.
Ich weiß, es ist rechtlich einfach so korrekt, dass er auch noch das aussagen darf, aber am liebsten hätte ich diesem Mann wahrscheinlich den Mund zugetaped und gesagt, nee, du sagst jetzt gar nichts mehr zu deiner Familie, weil... Das Recht hast du damit verloren.
Absolut.
Also was für mich immer noch so unbegreiflich ist, ist, dass er ja immer weiter gelogen hat. Ne? Er hätte ja voll früh schon beginnen können, die Lügen aufzulösen. Und dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem gewesen. Aber er hat sich ja immer reingesteigert
voll.
Und hat jede Lüge mit einer weiteren Lüge irgendwie übertrumpft und es immer nur schlimmer gemacht.
Es gibt vielleicht eine Geschichte, die uns ein bisschen helfen kann, um zu verstehen, was vielleicht in Jean-Claudes Kopf vorgegangen ist. Kennst du die Geschichte vom Frosch im heißen Wasser, Lynn?
Nein.
Es handelt sich dabei um eine angeblich verwunderliche Eigenschaft von Fröschen, die wir aber ganz gut auf Jean-Claude anwenden können. Wenn man einen Frosch in einen Topf kochendes Wasser schmeißen würde, dann würde der Frosch sofort versuchen, aus dem Topf zu springen. Wenn man aber ihn statt in kochendes Wasser in kaltes Wasser tut und dann das Wasser nur langsam erwärmt, dann verhält sich der Frosch ganz ruhig.
Ja, dann merkt er es nicht so richtig, ne?
Genau. Auch wenn das Wasser immer wärmer und wärmer wird, regt sich der Frosch nicht, bis das Wasser irgendwann kocht und der Frosch stirbt. Das besagt zumindest die Geschichte über Frösche. Und vielleicht können wir es uns auch ein bisschen ähnlich bei Jean-Claude vorstellen. Also wie mit dem Frosch ist es so, dass er selbst die Temperatur immer weiter erhöht hat. Also alles beginnt ganz harmlos. Die erste Lüge, da ist das Wasser noch kalt, die Uniprüfung. Das war kein großes Problem. Das Wasser bleibt auch kalt, aber er hat sie nicht gestanden. Und deswegen ist es immer weitergegangen. Das Wasser wird immer wärmer. Eine Lüge zu gestehen, auch wenn sie klein ist, kann natürlich Überwindung kosten. Bequemer ist es, weiter zu lügen und das Wasser wird lauwarm.
Er hat ja auch nie gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also
genau.
Es hat ja immer funktioniert.
Dann kommt die Krebserkrankung. Was hat bei der Krebserkrankung funktioniert? Die Freunde hatten Mitleid, Florence ist mit ihm zusammengekommen, dann der Uni-Abschluss. Das Wasser wird immer wärmer. Unmerklich zwar und noch hätte er auch ohne Probleme hinaussteigen können, aber Jean-Claude bleibt in seinem Topf. Und er lügt noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal, bis es kein Zurück mehr gibt. Bis er die anderen Lügen durch immer wieder neue Lügen am Leben halten muss, bis das Wasser kocht. Als Jean-Claude am 6. Juli 1996 verurteilt wird, ist noch ein anderer Mann im Gerichtssaal. Ein gewisser Emmanuel Carrère, ein 35-jähriger Autor.
Ah, der Autor, von dem du auch schon am Anfang gesprochen hast.
Ja, von dessen Buch ich dir die Zusammenfassung erzählt habe. Von Jean-Claude Romans Fall hat er in der Zeitung wiederum gelesen und er hat ihn sofort gefesselt. Was für ein Romanstoff war sein erster Gedanke und deswegen entscheidet er sich, Jean-Claude einen Brief ins Gefängnis zu schicken und ihn zu fragen, ob er vielleicht ein Interview mit ihm führen könnte. Darin steht auch, dass er gerne ein Buch über den Fall schreiben würde, aber Jean-Claude antwortet ihm nicht. Emmanuel Carrère kann aber nicht aufhören, über Jean-Claudes Geschichte nachzudenken und auch nicht über die psychologischen Prozesse, die wohl in seinem Kopf vorgegangen sein müssen. In den nächsten 2 Jahren schreibt er deswegen sein Buch Schneetreiben, von dem ich dir am Anfang erzählt habe. Das ist ziemlich vage an Jean-Claudes Geschichte angelehnt. Also es handelt von dem jungen Nicolas, dessen Vater ein Kindermörder ist. Es ist die Geschichte, in der ein Junge nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Und mit diesem Buch ist Carrère auch ganz schön bekannt geworden in Frankreich, auch ein bisschen in Deutschland. Also er ist dort ein Literaturstar. Und irgendwann erhält Carrère dann auch einen lang ersehnten Brief von Jean-Claude. Und diesen würde ich dir jetzt auch nochmal vorlesen. Werter Herr Carrère, weder Feindseligkeit noch Gleichgültigkeit gegen Ihre Vorschläge sind schuld daran, dass ich Ihnen erst jetzt auf Ihren Brief vom 30.08.1993 antworte. Mein Anwalt hatte mir jedoch abgeraten, ihn vor Abschluss der Ermittlungen zu schreiben. Da es jetzt soweit ist, habe ich, nach 3 psychiatrischen Gutachten und 250 Stunden Verhör, einen etwas freieren Kopf und klarere Gedanken, um möglicherweise etwas zu Ihrem Vorhaben beitragen zu können. Ein weiterer glücklicher Umstand hat mich darin bestärkt. Ich habe gerade Ihr letztes Buch gelesen, Schneetreiben, und sehr gemocht. Wenn Sie immer noch im gemeinsamen Wunsch nach Verständnis dieser Tragödie, die mich weiterhin täglich beschäftigt, mit mir sprechen möchten, müssten Sie beim Oberstaatsanwalt einen Antrag auf Besuchserlaubnis sowie 2 Passfotos und eine Kopie Ihres Personalausweises einreichen. In der Hoffnung auf eine Antwort oder einen Besuch von Ihnen verbleibe ich mit den besten Wünschen für Ihr Buch, in großer Dankbarkeit für Ihr Mitgefühl und tiefer Bewunderung Ihres schriftstellerischen Talents. Vielleicht bis bald, Jean-Claude Romand.
Okay, Leo, wir müssen diese Folge jetzt abbrechen, ja, weil ich muss jetzt leider in ein Boxstudio gehen. Ich bin so sauer. Ich habe keine Worte mehr.
Ich finde es auch. Also dieser Satz, ne?
Nee, also ich habe ganz viele Punkte.
Okay.
Tragödie.
Ja,
dann
den meinte ich. Den
genau.
Satz.
Danke für Ihr Verständnis.
Ja.
Und ja, für Ihr Werk. Ich habe ganz viel Bewunderung für Ihr Werk, wo Sie beschreiben. Also das angelehnt daran ist, dass ich meine Familie umgebracht habe.
Es ist so schlimm. Also dieser Satz, wenn Sie immer noch im gemeinsamen Wunsch nach Verständnis dieser Tragödie, die mich weiterhin täglich beschäftigt, mit mir reden möchten. Also sorry, natürlich beschäftigt dich diese Tragödie, was für eine Verharmlosung, täglich. Du hast sie begangen.
Also man würde ja erhoffen, dass er irgendwann zu der Erkenntnis und der Einsicht kommt, dass er etwas Schlimmes, etwas Grauenhaftes getan hat. Stattdessen sitzt er da und denkt sich, geil, jetzt wurde auch noch ein Buch über
jetzt
mich geschrieben.
Jetzt möchte ich auch noch Schriftsteller werden.
Lebt
ist anscheinend
noch?
Sein Gedanke. Ja, halt dich fest, da kommen wir auch noch gleich zu einem kleinen Schocker am Ende der Folge. Naja, Emmanuel Carrère, im Gegensatz zu dir, kann das schon. Der denkt sich, boah, cool, der hat mir geantwortet. Ich habe den eigentlich schon wieder fast vergessen. 2 Jahre her ist es, dass ich da im Prozess saß. Jetzt antwortet er mir, also schreiben die beiden sich Briefe. Carrère schämt sich auch oft für die Vertrautheit mit Jean-Claude. Schließlich ist er immer noch ein Mörder. 2 Mal zieht er auch das Projekt, mit dem er mit Jean-Claude jetzt mittlerweile zusammen dran arbeitet, zurück. Doch dann entscheidet er sich für die Veröffentlichung. Im Jahr 2000, 7 Jahre nach den Morden, bringt Carrère sein Buch Der Widersacher heraus. Ein Name, der, glaube ich, Jean-Claude sehr gut gefallen hat. Ein Buch, das nämlich seine Geschichte erzählt und Der Widersacher ist darin aber nicht Roman selbst, was wahrscheinlich ihn sehr aggressiv gemacht hat. Es ist seine sehr verkappte Depression. Also der neurotische Umgang mit der Depression, seine Angst vor dem Einsturz der sozialen Fassade hat ihn in anderen Worten zu den Lügen getrieben, zu den Taten getrieben. Kurz also all das, was den Frosch davon abhält, aus dem kochenden Wasser zu springen. Der Widersacher steckt in uns allen, laut Carrère. Er ist jener Teil in uns, der uns zwingt, Schlechtes zu tun, obwohl wir nach Gutem streben. Der Roman wird Carrères bis dato mit Abstand erfolgreichstes Buch aller Zeiten. Er schickt es Jean-Claude auch ins Gefängnis hin, aber seitdem hat er nie wieder von ihm was gehört. Also offensichtlich hat es ihm nicht gefallen. Hm. In der Haft blüht Jean-Claude allerdings auf. Er fastet sich 25 Kilo ab. Von den anderen Häftlingen wird er auch sehr geschätzt. Zunächst hat er sich vor Angriffen gefürchtet, weil er ja ein Kindermörder auch ist und denen geht es ja im Gefängnis nicht so gut. Aber er hat großes Glück. Ein Gangsterboss erkennt ihn im Gefängnis wieder. Die beiden waren nämlich früher, an den Tagen, wo Jean-Claude ja nichts zu tun hatte, mal zusammen unterwegs gewesen. Da hatte nämlich Jean-Claude den Gangsterboss im Auto mitgenommen per Anhalter und ihm auch noch 200 Franc abgegeben, damit er sich was zu essen kaufen konnte. Und jetzt kommt es halt eben zurück, fast wie Karma, wahrscheinlich denkt sich das Jean-Claude, dass er unter dem Schutz des Gangsterbosses steht von nun an.
Ja, das nervt mich jetzt natürlich, weil er hat ja wirklich das Gefühl, dass irgendwie die Welt sich um ihn dreht.
Ja, und dass Gott wahrscheinlich wieder ein Zeichen gesendet hat oder so. Im Gefängnis betreut Jean-Claude die Bibliothek, er lernt Japanisch und er freundet sich auch mit den Seelsorgern dort sehr an.
Ja, also ich wünsche mir ja wirklich aufrichtig für ihn, dass er sich vielleicht gebessert hat und dass er irgendwie eine Einsicht hatte und dass er vielleicht auch dem Autoren einfach nicht mehr geantwortet hat, weil er davon Abstand nehmen möchte.
Ja.
Aber ja, ich weiß es nicht.
Gut, dann warte ab. Es scheint nämlich jetzt so im Gefängnis, als hätte die abgefallene Last der Lüge ihn auf gewisse Art und Weise befreit. Er schreibt nämlich in einem anderen Bericht Folgendes: Ich war noch nie so frei. Das Leben war noch nie so schön. Ich bin ein Mörder. Ich habe das schlechteste Ansehen in der Gesellschaft, das man haben kann. Aber es ist leichter zu ertragen als die 20 Jahre Lüge zuvor.
Ja. Ich atme jetzt ganz langsam. Damit ich, ich versuche gerade ganz viel Wut in mir zu unterdrücken, damit ihr nicht gleich einen Hörsturz bekommt, weil ich so doll ins Mikrofon schreie. Aber ich bin so sauer.
Ich habe auch das Gefühl, deine Gesichtsfarbe hat sich geändert. Nicht alle lassen sich auf dieses Spiel ein. Sein Psychiater sagt über ihn: Wenn Jean-Claude nicht im Knast säße, würde er längst in Talkshows auftreten. Also der durchblickt diesen aufmerksamkeitssüchtigen Narzissten, der sich gerne in den Mittelpunkt stellt. Mhm. So, Lynn, du hast ja gefragt, wie es jetzt mittlerweile aussieht. Jean-Claude ist wieder frei.
Nein.
Ja, und er wurde 2019 entlassen. Er hat 26 Jahre Haft abgesessen. Er wurde auf Bewährung aus der Haft entlassen. Und wie es ihm mittlerweile geht, das ist nicht bekannt. Was man aber weiß, ist, dass er, halte ich fest, in einem Kloster lebt mittlerweile und sich in Zentralfrankreich zurückgezogen hat.
Also wenn das so ist, super, da soll er gerne bleiben und zu Gott finden oder was weiß ich was. Ich möchte aber jetzt schon mal eine Wette mit euch allen abschließen. Und ich würde sagen, spätestens in 2 Jahren ist die Netflix-Doku da, wo er in die Kamera guckt und seine Geschichte erzählt. Ich gebe da alles drauf. Ich würde da so viel Geld drauf verwetten. Das war's nicht. Ich glaube, das war's nicht.
Vielleicht hat er ja auch Deutsch im Gefängnis gelernt und schreibt uns jetzt auch noch einen Brief, dass er gerne hier im Podcast auch noch ein Interview geben würde.
Ja, ich weiß nicht, ob er nach meinem aggressiven Stöhnen hier noch Gast sein möchte im Podcast.
Das klingt so falsch.
Ja, okay, meinem wütenden Schnauben.
Das klingt schon besser.
Ja, ich bin, ich weiß nicht, Leo, ich habe keine Worte mehr.
Ja, mich macht der Fall, also mittlerweile ist aber auch schon spät abends, muss man sagen. Ich habe mich jetzt schon so lange mit diesem absoluten Manipulator und pathologischen Lügner beschäftigt, dass ich wirklich nicht mehr kann. Ich habe selten von sowas wirklich,
ja.
Also ich weiß, dieses Wort benutzen wir viel zu häufig hier im Podcast, aber ich habe selten von sowas Absurdem gehört, dass er wirklich 20 Jahre lang zur Uni fährt, zu den Eltern fährt, zur WHO fährt, dass er die Jetlags vortäuscht. Das ist so, also so krass einfach.
Ja, also ich würde jetzt nochmal wirklich den Tipp geben, falls Leute denken, sie wollen auch lügen und sowas aufbauen. Okay. Es bringt halt nichts, ne? Also es war auch wirklich, muss ich leider nochmal sagen, es war auch dumm.
Ja. Also auch wenn er jetzt ja anscheinend die glücklichste Zeit seines Lebens hat.
Ja, das weiß ich nicht. Das würde ich nochmal bezweifeln. Ich fand es eine richtig, richtig spannende Folge. Irgendwie glaube ich auch, ich habe den Fall schon mal gehört, also vielleicht in einem anderen Podcast oder so. Aber es waren so viele neue Infos dabei und dieser Fall ist einfach so verrückt, ne? Also da waren ja so viele Sachen, wo du einfach denkst, what the fuck? Und ich habe mich richtig gefreut, dass du mir die Geschichte nochmal erzählt hast.
Ich glaube, unsere Folge ist auch schon ewig lang.
Ja.
Das ist immer dann für mich so der Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, wir hatten anscheinend noch sehr viel Gesprächsbedarf. Also bin ich voll glücklich, dass wir darüber reden konnten und diese Geschichte nochmal auseinandernehmen konnten.
Ja, also ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, wir bringen jede Woche eine Folge raus. Ich glaube, es ist unvermeidbar, dass sich mal Geschichten doppeln. Aber ich fand es, wie gesagt, richtig, richtig spannend und ich freue mich schon auf nächste Woche und ja, die Geschichte, die ich dir erzählen werde. Es geht nämlich nach Schweden, in meine eigentliche Wahlheimat. Aber dazu nächste Woche mehr.
Ich bin gespannt. Bis dann, liebe Exis. Und nicht vergessen, Leute, die Oktoberfest-Folge, sie könnte veröffentlicht werden, indem ihr einfach nur abstimmt. Wie gesagt, der Link ist in der Folgenbeschreibung. Und für alle, die noch mehr Geschichten wollen oder auch mit einem kleinen True-Crime-Faktor, bei True Love laufen 2 Folgen, die schon auch True-Crimeig sind. Und diesen Donnerstag kommt wieder eine neue raus.
Mhm. Ja, es gibt eine Geschichte, die geht um eine Mutter, die wirklich für ihre Tochter alles tut. Es geht auch sehr viel um Crime. Ich habe sogar überlegt, diese Geschichte bei Mord of X zu erzählen. Und ihr könnt sie jetzt beim True Love Podcast hören.
Cheers!
Bis bald, liebe Exis. Ciao!